Radio 1.
Wenn man 36 Jahre alt ist, 12 Jahre Beziehung hinter sich hat, ein kleines Kind hat, wieder solo dasteht und Lust auf ein Date hat, dann kann man richtig was erleben. Und wenn man dann auch noch so witzig und klug schreiben kann, wie unser nächster Gast, dann werden genau diese Erlebnisse zu einem sehr, sehr unterhaltsamen Buch. 1000 letzte Dates heißt es. Und die Autorin, Grimme-Preisträgerin und Kolumnistin Anna Duschimi ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist, Anna.
Hallo.
Juhu. Ja, das ist nicht nur ein wirklich sehr, sehr wertvoller Ratgeber für diese Lebenslage, sondern du schilderst auch dein Leben. Du schilderst im Grunde auch doch gleich mit die Welt, in der wir leben. Und wenn wir jetzt mal bei dir anfangen, dann muss man vielleicht über dich wissen, und das ist super spannend, dass du ja schon als Kind im Grunde mit deiner Familie zusammen aus Ruanda fliehen musstest wegen des Bürgerkriegs. Du bist zunächst nach England gegangen und dann bist du aber eigentlich in großen Teilen aufgewachsen in einem beschaulichen Städtchen am Niederrhein, und da hast du auch deine ersten Dating-Erfahrungen sammeln können. Bestimmt ein ziemlich, wie soll ich sagen, heikles Pflaster, wenn es um Dating geht, ja. Um da seine ersten Erfahrungen zu machen. Wie also, war das damals?
Ich sage immer, wer Dating in Neukirchen-Flühen oder in einer Kleinstadt, da lachen sie schon, niemand kennt Neukirchen-Flühen. Ich sage immer, es ist an der A40, da können noch weniger Leute was mit anfangen.
Okay.
Aber das ist dann so am Niederrhein, wir identifizieren uns über Autobahnnummern. Mhm. Ich sage immer, wer Dating in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf überlebt hat, den kann auch Berlin nicht mehr schocken. Mhm. Insofern war das eine gute Übung für mich. Mhm.
Jetzt hat ja dein Buch erstmal einen eher nicht so erfreulichen Hintergrund, nämlich eine wirklich gravierende Trennung. Und dann hast du dich aber irgendwann entschieden, mit Haut und Haaren wirklich dieses Dating-Ding jetzt mal in Angriff zu nehmen.
Ja.
Ab welchem Punkt war dir eigentlich klar, so, ich gehe da jetzt rein, ich mache das, ich gehe da ganz offensiv vor?
Ich muss erst mal sagen, das klingt vielleicht komisch, aber die Trennung war natürlich im ersten Moment nicht schön, auch vor allem, wenn ein Kind involviert ist. Aber wir haben es irgendwie geschafft, wir sind Freunde geblieben, wir fahren heute noch in den Urlaub und machen ganz viele Dinge zusammen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Essenz für mich. Ganz vieles läuft ja immer nicht so richtig nach Plan, also jedenfalls bei mir, ich weiß nicht, was bei den anderen ist, bei mir läuft gar nichts nach Plan, aber daraus habe ich irgendwie auch so eine Kraft irgendwie schöpfen können und habe dann so ein bisschen dieses so adaptiv sein und dann halt einfach den Plan dann ändern oder mein Leben dann ändern, das hat dann immer ganz gut funktioniert, und deshalb war das in erster Linie natürlich irgendwie ein Schock, aber dann dachte ich auch, sehr pragmatisch, na, jetzt kann ich ja das Buch schreiben, weil zunächst hatte mir mein Lektor gesagt, hey, du hast doch eine Dating-Kolumne geschrieben, kannst doch, oder Dating-Kolumne,
in der
Dating,
Taz war das,
genau,
ne?
In der Taz, dann kannst du doch ein Dating-Buch schreiben. Und da war ich aber schwanger und sehr glücklich in einer Beziehung, dachte sowas, wie soll ich denn jetzt ein Dating-Buch schreiben? Und als wir uns dann getrennt haben, nach anfänglichem Schock, dachte ich, aha, da war ja was.
Ja.
Dann habe ich meinen Lektor angerufen und gesagt, David, wir können dieses Buch doch machen. Und also man muss irgendwie aus Zitronen Limonade machen.
Ja, so ja.
Und das war auch ganz gut, weil das werden vielleicht viele nachvollziehen, gerade wenn man ein Kind bekommen hat und eben die Trennung und so, da hat man vielleicht nicht sofort Lust, sich in Dating-Abenteuer reinzustürzen. Aber wenn sozusagen, wenn das dann auch die Arbeit ist, die man macht, dann hat ist
man voll das
eine
Alibi.
Neue Motivation.
Auf jeden Fall,
genau.
Klar.
Und das hat mir voll geholfen. Und jetzt kann natürlich nicht jeder dann sagen, okay, ich tue jetzt so, als ob ich ein Datingbuch schreibe und deshalb stürze ich mich ins Dating rein. Aber, das ist auch die Essenz des Buches, den Druck rausnehmen, das ein bisschen spielerischer angehen und nicht denken, ich muss jetzt wieder den Mann des Lebens finden oder ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine Lebensplanung, Familienplanung abschließen oder so, sondern einfach sagen, hey, ich habe einfach Bock, Leute kennenzulernen, 2, 3 Bier zu trinken oder 4 und eine gute Zeit zu haben.
Ja, genau. Also dein Buch ist eigentlich wirklich auch so ein großes Plädoyer, einfach Dinge auszuprobieren, laufen zu lassen, locker zu lassen,
ja.
Und eben nicht die große Liebe auf Teufel komm raus suchen zu wollen. Aber trotzdem hast du ja auch so ein paar, oft sind die sehr, sehr launig und auch so, dass man denkt, das hat wahrscheinlich nicht so einen echten Hintergrund, aber mitunter doch auch gute Tipps. Also zum Beispiel, wenn es um Orte für ein erstes Date geht. Da hast du ja aus deiner Heimat gelernt, also McDonald's gibt es, es gibt Eisdielen, aber in Berlin...
Die Shell-Tankstelle nicht.
Die Shell-Tankstelle. Was würdest du sagen, du hast so eine Art Ranking gemacht für Berlin?
Ja.
Und da kommst du zu ziemlich überraschenden Ergebnissen.
Also für mich nicht überraschend, wer mich kennt, wird das nicht überraschend finden. Eckkneipe ist natürlich auf Nummer 1, Kletterhalle hingegen wer jetzt gedacht, letzter Platz. Am liebsten hätte ich die Kletterhalde erst gar nicht aufgenommen, ehrlich gesagt, in diesem Ranking. Ich finde, so ein aktives Date ist so ziemlich das Letzte, was ich irgendwie unter Spaß verbuchen würde. Aber leben und leben lassen, also es ist okay, wenn das jemand machen will. Nur wir werden wahrscheinlich dann nicht zusammenkommen. Ich mag an Eckkneipen besonders gerne, also ich finde Eckkneipen besser als ein Edelitaliener. Oder ganz schlimm, Szeneläden, wo man für Essen anstehen muss. Nichts wird auf Tellern serviert, der Wein ist so trüb und es ist irgendwie Naturwein. Alles kostet 11,50 Euro, alle reden Englisch. Und so. Das ist nicht so richtig meins, ehrlich gesagt. Also ich mag so diese urige Eckkneipen-Atmosphäre. Das sind immer coolere Leute, finde ich. Selbst wenn man sich nichts zu sagen hat, also der Datingpartner dann jetzt in meinem Fall, selbst wenn wir uns nichts zu sagen haben, können wir gucken. Menschen beobachten.
Ja, und zuhören. Und genau, man ist auch nicht so in seiner ollen Blase, sondern man sieht einfach mal andere Menschen. Dann finde ich auch hochinteressant deine Klassifikation, welche Wochentage am besten geeignet sind. Also da denkt man ja, ja, also traditionell Wochenende, ne? Genau. Freitag, Samstag, aber du sagst auf gar keinen Fall. Viel zu stressig.
Also ich habe mir mit diesem Buch keine Freunde gemacht, aber der beste Tag meiner Meinung nach ist der Donnerstag.
Warum?
Weil, also erstens, ich habe irgendwie eine Affinität. Also ich mag den Donnerstag. Das ist der Freitag des kleinen Mannes. Da ist der Druck auch nicht so. Freitag ist ja so ein Tag, da muss alles passieren, habe ich das Gefühl. Also man hat so eine lange Arbeitswoche hinter sich. Und dann der Freitag muss für alles herhalten, für alle Projektionen. Man muss sich da am besten irgendwie selbst verwirklichen, schönen Feierabend machen, noch Freunde treffen, Familie, Steuererklärung, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, der Freitag ist so aufgeladen. Und der Donnerstag hingegen, der ist so ein bisschen subtiler, der ist ein bisschen entspannter. Und wenn man dann nach der Arbeit, das ist auch wieder eine These von mir, also man fiebert nicht den ganzen Tag auf ein Date hin, sondern man hat noch irgendwie was zu tun. Und dadurch nimmt man da auch schon den Druck raus aus dem Date. Und ich sage immer, wenn ich zur Arbeit gehe, dann muss ich mich in der Regel duschen und anziehen. Und da habe ich, das ist ja schon mal die halbe Miete für ein Date. Also das heißt, man muss es auch sehr, wie gesagt, nochmal pragmatisch sehen und sagen, okay, jetzt habe ich mich schon zur Hälfte quasi auf ein Date vorbereitet mit einem Umweg übers Büro und danach kann ich dann schön entspannt ein gekühltes Getränk, kann auch eine Apfelschorle sein meinetwegen, trinken und dann in schöner Gesellschaft irgendwie den Abend ausklingen lassen.
Jetzt, dafür der Donnerstag. Bahnst du ja deine Dates doch auch meist mithilfe digitaler Apps an und hast ja auch, bevor du diese lange Beziehung hattest, so dezente Erfahrungen, glaube ich, gesammelt, aber so richtig eingestiegen bist du ja eigentlich jetzt erst neulich, wenn man so will. Hast du den Eindruck, dass du in deiner Rolle als Mutter noch mal ganz anders swipest, ganz anders die Leute rauspickst?
Also ich muss sagen, meine Ansprüche beim Daten vorher waren nicht besonders hoch, das kann ich jetzt einfach mal zugeben. Und ich habe auch wirklich gefährliche Dinge gemacht, wenn ich eigentlich darüber nachdenke. Also ich habe mich mal, keine Ahnung, abends im Dunkeln in einem Park mit irgendeinem wildfremden Mann zu treffen. Also kann man ja auch, das muss man erstmal wollen. Ich hoffe, meine Mutter hört nicht zu. Und das mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Also da bin ich jetzt vernünftiger geworden, weil ich denke, dass da doch natürlich ein bisschen mehr auf dem Spiel steht. Aber eigentlich, ja, meine Ansprüche sind nicht besonders gestiegen. Aber das ist eine Sache, die ich vielleicht mit mir selber ausmachen muss.
Auf jeden Fall hat dieser Titel 1000 letzte Dates ja was sehr schön Zweideutiges, weil manche dieser Begegnungen wirklich das allerletzte sind. Und ich würde sagen, wir können ja gleich noch ein paar dieser Treffen auch noch mal so nachbereden. Gerne. Anna Duschime ist nach wie vor mein Gast. Sie hat gerade das wirklich sehr, sehr lustige und auch echt kluge Buch 1000 letzte Dates geschrieben, wie ich die Liebe suchte und etwas Besseres fand. Anna, also du beschreibst da doch auch so ein paar Momente, wenn man sein Date zum ersten Mal trifft, wo man echt Obacht geben sollte und wo man ganz klar sagen könnte, also das ist No-Go. Ab dem Moment, wo man das oder die Verhaltensweise feststellt, heißt es eigentlich, die Sachen packen und gehen. Was wären solche Red Flags für dich?
Also es ist natürlich auch mal sehr, sehr subjektiv. Aber ich habe zum Beispiel so einen Red Flag, mit dem viele Leute nicht viel anfangen können, ist für mich, wenn ich niese oder wenn Menschen niesen und man nicht Gesundheit sagt.
Okay.
Ja, ich weiß nicht warum. Also dann erstmal, also die schlimmste Reaktion darauf finde ich, wenn jemand dann sagt, ja gut, aber das ist ja laut Knigge, musst du dich jetzt entschuldigen, wenn du niest. Da würde ich sofort gehen. Okay. Aber das ist sehr speziell. Das verstehe ich, das muss man nicht nachvollziehen können. Ich finde eigentlich, dass es kein wirklich richtig schlechtes Date gibt. Das schlimmste Date ist, wenn es langweilig ist, wenn man sich wirklich gar nichts zu sagen hat. Und ich hatte auf jeden Fall einige solcher Dates. Ich hatte mal ein Date, wo mich mein Gegenüber nach meiner Tapete, ich werde schon wieder, ist so halb aggressiv, wenn ich nur darüber nachdenke. Also er hat mich gefragt, wie denn die Wand bei mir zu Hause im Wohnzimmer aussieht. Und dann habe ich gedacht, okay, nochmal leben und leben lassen. Vielleicht ist das irgendein Kink, den ich noch nicht gehört habe oder so. Irgendwas mit Tapeten, ja. Weiß ich nicht. Das Schlimme war, ich wusste nicht mal. Also ich wusste, dass ich weiße Wände zu Hause habe, aber ich wusste nicht, ob es eine Raufasertapete ist oder nicht. Und ich wusste auch nicht, was es zur Sache tut. Und dann habe ich so nachgedacht und habe gesagt, ja, weiße Wand. Und dann meinte ich so, interessant, aber ist es eine Raufasertapete oder nicht? Und ich konnte ihm die Frage nicht beantworten. Und dann habe ich dann auch wohl meinen Aperol dann ausgetrunken und bin dann gegangen. Und stellt sich heraus, ich hatte Raufasertapete. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich bin auch inzwischen aus dieser Wohnung ausgezogen, aber in der neuen Wohnung habe ich auch wieder Raufasertapete. Naja, aber sowas finde ich zum Beispiel, also wenn man gar keinen, also wirklich überhaupt keinen Zugang findet und sich nicht unterhalten kann, dann lieber ein Date, wo man sich vielleicht sogar streitet oder politisch nicht ganz auf einer Wellenlänge ist oder so. Da passiert wenigstens was, es ist ein Austausch, man kommt aus seiner Bubble raus und trifft andere Leute.
Und dann gibt es hier noch so eine kleine Aufzählung, bei welchen Berufen man doch auch Obacht walten lassen sollte. Ja. Du meinst, oh nein, weil du dir auch da wieder sehr, sehr viele Feinde gemacht.
Keine Freunde gemacht.
Okay.
Das ist natürlich, also das Buch ist auch, es ist, das hast du ja auch gesagt, es ist unterhaltsam.
Absolut.
Will niemandem auf die Füße treten, doch habe ich es getan. Also in meiner Erfahrung sind zum Beispiel HR-Manager, also Personal, Menschen, die im Personalwesen arbeiten. Jetzt habe ich richtig Angst, dass jemand da ist.
Sieht gut aus.
Da habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Heilpraktiker, auch schwierig. Business Coaches, uiuiui. Also es gibt eine lange, lange Liste an Berufe, die man aus meiner Sicht meiden sollte. Ein extra Menschen, es ist kein richtiger Beruf, aber so Foodies, selbsternannte Foodies. Schwierig. Also in der Regel, die kommen so, die schleppen dich in so ein Szene-Lokal, wo es nochmal keine Teller gibt und niemand spricht Deutsch. Es ist nicht so, dass ich kein Englisch spreche, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist so prätentiös irgendwie. Ne? Und dann irgendwie das Essen wird auf Schiefertafeln serviert. Och, der Wein ist irgendwie eklig und dann gibt es ein Pop-up, wo wir unbedingt hin müssen und am Ende niemand wird satt. Und wenn er dann auch die Rechnung dann nicht bezahlt, dann weiß ich auch nicht, warum habe ich geduscht? Also warum bin ich überhaupt rausgegangen? Das ist dann die Frage, die ich mir dann stelle.
Klar, nee, verstehe. und du hast auch eine ausgewachsene Aversion gegen das, was du so Wolf im Schafspelz nennst. Also im Grunde so hyperprogressive Männer, die sich selbst für die Speerspitze der Avantgarde halten, aber dann im wirklichen Leben irgendwie nicht so richtig.
Ich bin mit einer sehr feministischen Mutter aufgewachsen, bezeichne mich selbst auch als Feministin und politisch würde ich mich wahrscheinlich auch eher links verorten. Das ist alles in Ordnung, aber womit ich ein Problem habe, ist, ich nenne es im Buch auch wieder sehr polemisch, linke Schönwetterfeministen, die sich so einen Nagel lackieren und mir dann erklären, dass schwarz groß geschrieben wird und Frauen und so unterdrückt werden und so. Aber am Ende mich ghosten und die haben irgendwie Therapiesprech drauf und so und machen alles vermeintlich richtig, aber man merkt, dass es nur an der Oberfläche ist. Es ist keine richtige Überzeugung, es ist irgendwie so ein bisschen performativ. Das finde ich irgendwie, finde ich ungünstig. Also dann lieber jemand, der, keine Ahnung, ich will das jetzt nicht heraufbeschwören, aber dann lieber irgendwie so ein Oldschool-Showy, wo ich dann genau weiß, woran ich bin und dann im Zweifel nach dem zweiten Aperol dann auch abhauen kann.
Ja, sag mal, wenn du zurückblickst, dann hattest du, das schreibst du auch am Anfang, ganz konkrete Vorstellungen, wie du dachtest, dass du mit 25 leben wirst. Ja. Nämlich als Mutter, verheiratet, möglicherweise mehrere Kinder, Hund. Was hast du heute?
Also, ich habe eine milde Hundehaarallergie. Ich habe gar keine Eigentumswohnung. Ich habe ein Kind und lebe in Trennung. Also, es ist alles ganz anders gekommen. Aber trotzdem ist da auch irgendwie eine Schönheit drin. Also, ich finde, es ist immer sehr schön, wenn man sich irgendwie dann so damit arrangieren kann. Vielleicht hat es auch so biografische Gründe, dass ich das alles nicht so wahnsinnig ernst nehme. Ich musste irgendwann damit vorlieb nehmen, dass mir irgendwie andere Dinge wichtiger sind. Ich finde auch, man muss ja relativ viel opfern, um eben da, also mit Mitte, ich weiß auch gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, mit Mitte 20 mehrere Kinder, also naja, egal. Aber diese Opfer war ich nicht bereit zu bringen und ich habe mich für meine Arbeit entschieden, das hört sich trauriger an, als es ist, ich habe mich für meine Arbeit entschieden und für meine eigene Selbstverwirklichung und mir hat es nicht wirklich gefehlt und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir so fokussiert auf diese romantische Paarbeziehungen sind, dass wir sie über allem stellen. Und in meiner Erfahrung sind meine Freundschaften total schön. Bis heute wundere ich mich, dass man, wenn man zu einer Hochzeit eingeladen wird, dass es irgendwie angebrachter ist, irgendeinen Typen, den ich vor 2 Wochen auf Tinder kennengelernt habe, als mein Plus Eins, als meine Begleitung mitzunehmen, statt meine Freundin, die ich irgendwie seit 25 Jahren kenne. Und das finde ich komisch. Was soll das? Oder meine Schwester. Also ich habe tolle, tolle Beziehungen. Ich sage mal, ich brauche keinen Mann. Ich würde auch nie wieder mit einem Mann zusammenleben. Aber ich finde Männer cool und verbringe gerne Zeit mit ihnen. Aber ich gehe gerne wieder in meine Wohnung mit Raufasertapete allein und mache dann die Tür zu.
Was ich interessant finde, ganz am Schluss hast du dann aber doch auch noch mal so ein paar Kommunikationstipps für erfolgreiches Dating.
Ja.
Und da sind so ein paar dabei. Da habe ich schon den Eindruck, also so ein bisschen gilt zum Beispiel noch dieses, willst du was gelten, macht dich selten.
Leider.
Schon, ne?
Schon. Also eigentlich bin ich kein Freund davon, dass man so Spielchen spielt. Also wenn man jemanden gut findet, dann soll man das auch irgendwie sagen. Wenn man auch dann umgekehrt jemanden nicht so gut findet, halte ich von Ghosting oder so nicht viel. Also ich finde, man sollte noch so viel Anstand und Respekt für die andere Person haben. Ja, ich habe auch schon mal geghostet, jetzt, so ist es nicht. Aber ich wurde auch schon mal geghostet. Also es ist ein Geben und Nehmen. Aber ich finde schon, dass man da noch irgendwie wenigstens so ein bisschen Anstand haben sollte. Aber es stimmt tatsächlich, das kennt man ja auch von sich selbst, wenn sich jetzt jemand dauer bei mir meldet und die ganze Zeit, und man hat gar keine Zeit, die Person zu vermissen, das ist, glaube ich, nicht so gut. Auch wenn sich das so ein bisschen nach Spielchen anfühlt, dann sollte man sich dann doch ein ganz kleines bisschen zusammenreißen.
Aber würdest du unterm Strich sagen, auch nach diesen 1000 letzten Dates, daten macht auch dieser Tage noch Sinn, trotz all der Schwierigkeiten, die damit verbunden sind?
Also ich muss vor allem auch für meine Mutter sagen, das waren keine 1000 Dates. Also ich habe nicht gezählt, aber es waren einige, aber es waren keine 1000 Dates. Tatsächlich ist es so, dass ich so zum Ende hin dieser Dates hatte ich dann auch so ein... wie ich das denn nennen? Also ich war, der also hatte ich halt so auch als Motivation eben auch dann diese Fast-Feld-Forschung zu betreiben, also irgendwie das so dann auch zu verarbeiten im Buch. Und jetzt, wo das Buch geschrieben ist und draußen ist, würde ich mal gerne also richtig daten, ohne Hintergrund, ohne dass ich das vorher dann auch so sagen muss. Das ist ja auch so ein bisschen so eine ethische Frage, finde ich, ne? Also geht man in ein Date rein und tut so, als ob es ein ganz normales Date wäre.
Hast du das mit unter Leuten erzählt?
Ich habe es dann erzählt, weil ich das komisch gefunden habe. Ich habe aber lange darüber nachgedacht, ob es dann ein bisschen unecht wird, wenn die Person weiß, aha, unter Umständen wird das dann irgendwie dokumentiert. Aber irgendwie fand ich das dann auch ein bisschen komisch, das gar nicht zu... Also ich habe es immer gesagt, ich habe es nur nicht immer am Anfang gesagt.
Und wie waren die Reaktionen?
Ganz ehrlich, die meisten Männer fanden das richtig gut. Also so, ja, endlich, so irgendwie dokumentiert zu werden oder irgendwie, dass sie wichtig genug ist, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist das irgendwie was, was menschlich nachvollziehbar ist, dass man sich dann irgendwie freut, dass jemand einen so festhält oder so für die Nachwelt oder für die Leute, die das lesen werden. Also niemand hatte ein Problem damit, womit ich nicht gerechnet habe. Also ich hätte gedacht, weil umgekehrt hätte ich das, glaube ich, nicht so gut gefunden. Oder hätte dann gesagt, nee, dann lieber nicht oder so. Vielleicht, keine Ahnung, man hat dann ja vielleicht auch Angst, dass irgendwelche Sachen dann rein ins Buch kommen, die nicht so cool waren. Bei den meisten Leuten musste ich auch noch den Namen ändern und vielen habe ich das dann auch vorgelegt, bevor ich das gedruckt habe, damit es nicht total doof ist. Aber ich tatsächlich, ich weiß nicht, was mit mir los ist, vielleicht bin ich, ne, weiß ich nicht, aber ich habe schon Lust zu daten. Also jetzt will ich das auch, jetzt kommt ja auch der Winter und dann ist das, glaube ich, ganz schön, sich da mal so ein bisschen in diese Richtung zu betätigen.
Ja, also aufmerksame User diverser Apps werden dich da möglicherweise finden.
Wir denken immer, dass es ein Fake-Profil ist übrigens.
Ach so.
Ja, jemand tut so, als ob er du wäre auf Tinder.
Und also halten Sie die Äuglein offen, Anna Duschime, und wir danken dir sehr, sehr herzlich für diese schonungslose Analyse des Datingmarktes 1000 letzte Dates, wie ich die Liebe suchte und etwas Besseres fand. Der Band ist erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, kostet 18 Euro und am 30. Oktober ist die feierliche Buchpremiere im Heimathafen Neukölln.
Yes,
danke, dass du hier warst.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke.